und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ganz normale Demonstration, und da muss man als Regierung auch mal in der Lage sein zu stehen, nicht mehr weiter nachzugeben und jetzt nicht zu meinen, dass man die Bauern überkompensiert.
Im Mai letzten Jahres, ja, da ist Herr Scholz durch die Lande gezogen und hat irgendwas erzählt von einem grünen Wirtschaftswunder, was hier bald kommen würde. Mit Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren. Gut, jetzt habe ich nicht gefragt, welches Jahrhundert er überhaupt meinte.
Absolut, Justus. Also diese Wirtschaftswunder- und Never-Walk-Alone-Rhetorik ist völlig verfehlt. Das kann man nicht anders sagen.
Ich meine, ich weiß nicht, in der Kneipe würde man sagen, es ist Verarschung. Würde man hier in so einem Podcast natürlich nicht so sagen, ja. Aber ich würde sagen, das ist nicht besonders klug, das so auszudrücken. Zumindest, wenn man dann kurz später kommt und sagt, wir müssen euch aber alle möglichen Dinge wegnehmen. Und bei anderen legen wir noch einen Schnaps oben drauf.
Der erste Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen auf ein neues zu dieser exklusiven Pioneer-Podcast-Reihe. Zugeschaltet sind wie üblich unsere beiden Chefökonomen Lars Feld und Justus Haukapp. Ich bin Josi Müller, die Redakteurin in Berlin, von wo aus ich einen schönen guten Morgen wünsche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich darüber, heute mit Ihnen über den Zustand Deutschlands zu reden.
Ja, auch auf meiner Seite ist die Freude groß. Liebe Frau Müller, lieber Lars, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist ja einiges los im Lande und ich glaube, das bietet uns jetzt auch genug Gesprächsstoff für die kommenden 35, 40 Minuten oder sowas.
Absolut. Und wir legen auch direkt los, widmen uns heute nochmal ausführlicher den Subventionen für die deutsche Landwirtschaft, sprechen über die geplanten Streichungen, über mögliche Kompromisse und Alternativen und lassen dabei auch Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer einfließen, die ich natürlich allesamt weitergeleitet habe. Wir beginnen mit dem jüngsten Höhepunkt der bundesweiten Proteste gegen die geplanten Subventionsstreichungen, mit der Großkundgebung vergangenen Montag in Berlin, eröffnet von Joachim Ruckwied, seit 2012 der Präsident des Deutschen Bauernverbands.
Guten Morgen, seien Sie gegrüßt, Landwirtinnen, Landwirte, Gärtnerinnen, Obstbauern, alle, die mit Land und Forst und Agrarwirtschaft zu tun haben, Spediteure, Lkw-Fahrer, der Mittelstand ist hier, die Gastronomie ist hier und viele, viele mehr, viele, die unser Anliegen unterstützen. Wir brauchen eine bessere Politik, so kann es nicht weitergehen.
Genau das sagen Sie aber auch, dass es so nicht weitergehen kann. Allerdings ja sozusagen von der gegenüberliegenden Front. In der Mitte steht nun ein Kompromiss, der seit unserem letzten Treffen vorliegt. Die Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge soll nun doch nicht wegfallen und die Steuerbegünstigung für Agrardiesel soll nur schrittweise gestrichen werden. Den Agrarbetrieben reicht das aber nicht. Deshalb ganz simpel gefragt, wie geht's weiter? Was nun?
Tja, Frau Müller, das weiß ich auch nicht, wie das weitergehen wird. Also einerseits gehe ich davon aus, dass die jetzigen Regelungen, die für den Bundeshaushalt 24 und die folgenden Haushalte bereits jetzt getroffen sind, Bestand haben. Das heißt also, Agrardiesel, der ja nachgelagert besteuert wird, wird dann ab 25 weniger subventioniert werden in 3 Schritten. Davon hat eigentlich die nächste Bundesregierung deutlich mehr. Also kann man nicht vorstellen, dass die Union trotz ihres Heidelberger Programms das wieder rückgängig macht. Bin ich sehr gespannt. Und insofern sollte das Bestand haben. Wir haben im Hinblick auf den Haushalt 24 und die Haushaltsberatungen, die ja diese Woche in Berlin stattgefunden haben. Am Donnerstag war die Bereinigungssitzung, nochmal eine Reihe von anderen Themen, die noch eine Rolle spielen. Ich gehe davon aus, dass die Einigung steht, dass der Bundestag diesen Haushalt 24 verabschieden wird und dann am 2. Februar der Bundesrat eben auch noch einmal eine Entscheidung hat, die aber am Haushalt ja nichts ändert, sodass wir ab März den Bundeshaushalt 24 haben. Und im Grunde laufen die Vorbereitungen für den Haushalt 25. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, das wird sicherlich noch etwas schwieriger werden als der Haushalt 24. Das heißt, wenn wir jetzt über die Proteste hier reden, Und so manche Äußerungen kommen wie, dass das an die Weimarer Republik erinnert. Ich glaube, der Bundeswirtschaftsminister hat das gesagt. Dann bin ich ja mal gespannt, was Ende dieses Jahres für den Haushalt 25 noch passieren wird. Ja? Welche Proteste dann aufkommen. Man muss halt sagen, die Linie in der Finanzpolitik muss die sein, dass sowohl fürs makroökonomische Umfeld, Stichwort Inflation, die noch lange nicht vorbei ist, auch wenn sie deutlich gesunken ist, aber eben auch hinsichtlich der strukturellen Erfordernisse, den Haushalt zu konsolidieren, die Richtung weiter eingehalten wird, die Schuldenquote sinkt, die Defizitquote sinkt in Deutschland. Wir haben geringere Defizite. Die Umstrukturierung auf der Ausgabenseite funktioniert, denn die Investitionsausgaben gehen nennenswert hoch, auch in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die Transferausgaben steigen zumindest nicht weiter an, sodass wir da eben auch eine Strukturverschiebung hin zu den Investitionsausgaben haben. Dass sie nicht weiter ansteigen, hat damit zu tun, dass man bei den Subventionen an verschiedenen Stellen Kürzungen vornimmt und manche Megasubventionen, die sich Teile der Bundesregierung vorgestellt haben, jetzt so auch nicht umgesetzt werden. Das heißt natürlich auch, und darüber gibt es jetzt diesen Streit, auch bei den Gastwirten und beim Agrardiesel, wir haben ja oft genug drüber geredet, dass Steuervergünstigungen gestrichen werden. Und das sind noch eine Reihe anderer, die wir anschauen könnten für die kommenden Haushalte 25, 26 und fortfolgende. Also da gibt's schon noch einiges, was an Steuervergünstigung existiert.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ermäßigte Umsatzsteuersätze an verschiedenen Stellen.
Verstehe, konkreter soll es gerade nicht sein. Herr Haukapp, machen Sie gern weiter.
Aus meiner Sicht, ich meine, was hier gesagt wurde, so kann es nicht weitergehen. Lars, da habe ich mich eben auch gerade gefragt, warum waren wir eigentlich nicht auf der Demo? Denn das wollen wir ja eigentlich auch, dass es nicht so weitergeht. Aber in Wirklichkeit schien mir das ja so, dass die Landwirte wollen, dass es genauso weitergeht wie bisher. Nämlich keinerlei Veränderung an den Kfz-Steuern und bitte keinerlei Veränderung beim Agrardiesel. Ja, und vielleicht wollen wir nicht sozusagen, hätten wir auch gerne Entlastung bei bestimmten Dingen, aber im Prinzip, ja, sozusagen bevor diese Diskussion um den Agrardiesel und die Kfz-Steuer aufkam, gab es keine Proteste. Ja, und erst als man gesagt hat, jetzt ändern wir was, da kamen plötzlich die Proteste auch. Gut, da hat sich vielleicht viel aufgestaut und die sind allgemein unzufrieden. Und das ist, glaube ich, so sehe ich das, der Fehler, den die jetzige Bundesregierung, vielleicht insbesondere der Bundeskanzler gemacht hat. Muss ich sagen, ich habe nochmal nachgesehen, im Mai letzten Jahres, ja, da ist Herr Scholz durch die Lande gezogen und hat irgendwas erzählt von einem grünen Wirtschaftswunder, was hier bald kommen würde. Ja, mit Wachstumsraten wie in den 50er und 60er Jahren. Gut, jetzt habe ich nicht gefragt, welches Jahrhundert er überhaupt meinte, aber ich hatte gedacht, 1950 und 1960 hätte er gemeint. Ich meine, ich weiß nicht, in der Kneipe würde man sagen, ist Verarschung. Würde man hier in so einem Podcast natürlich nicht so sagen, ja, aber ich würde sagen, das ist nicht besonders klug, das so auszudrücken, zumindest wenn man dann kurz später kommt und sagt, wir müssen euch aber alle möglichen Dinge wegnehmen, weil wir kein Geld mehr haben. Kann man sagen, gut, da haben die nicht mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sicherlich gerechnet, dass jetzt einige Kürzungen erforderlich gemacht hat. Aber man hatte doch schon eigentlich auch damals gesehen, dass die ganze Transformation, wenn wir die denn haben wollen, eine sehr, sehr kostspielige Angelegenheit wird und man wohl an anderer Stelle irgendwo was wird wegnehmen müssen. Und jetzt hat man sicherlich zusätzlich den Fehler gemacht. Nicht nur, dass man nicht gesagt hat, das wird eine kostspielige Angelegenheit, macht euch alle drauf gefasst, dass irgendwie jeder den Gürtel wird enger schnallen müssen, sondern dass man dann auch noch sehr selektiv ist bei den Bauern besonders dramatisch zugeschlagen hat, sage ich mal so, während an anderer Stelle, wir hatten das schon mal diskutiert, man gesagt hat, komm, dir Post, der geben wir auch noch ein bisschen mehr Geld. Ja, das führt natürlich zu großen Irritationen, ja, weil man sagt, das ist irgendwie ungerecht. Ja, wir müssen jetzt Lasten tragen. Das hätten die, ich weiß nicht, ob die Landwirte das mitgemacht hätten, wenn man gesagt hat, ist, alle müssen ein bisschen was hergeben. Ja, und nicht das Gefühl entstanden wäre, wir müssen besonders viel hergeben und andere kriegen teilweise noch mehr. Ja, und deswegen ist vielleicht auch die Diskussion um Migration und Ähnliches ist wieder so aufgeflammt. Man sagt, das Bürgergeld und alles. So an anderer Stelle wird immer mehr ausgegeben und wir müssen jetzt weniger. Dieses scheint mir mindestens auch ein Grund dafür zu sein, dass die ja so vulkanartig was eruptiert sind, diese Demonstrationen. Ja, ich glaube, das hätte man politisch viel geschickter machen können, indem man gesagt hätte, alle müssen den Gürtel enger schnallen und nicht einige müssen den Gürtel enger schnallen.
Absolut, Justus. Also diese Wirtschaftswunder- und Never-Walk-Alone-Rhetorik ist völlig verfehlt. Das kann man nicht anders sagen. Im Grunde hätte man von Anfang an die Bevölkerung darauf vorbereiten müssen, dass einerseits der Ausstieg aus dieser doch sehr lockeren Finanz- und Geldpolitik nach Corona folgen muss in dieser Legislaturperiode. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite eben auch Belastungen aufgrund der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität kommen müssen. Und das ist fällt der Regierung jetzt vor die Füße. Es ist ja nicht so, dass man ein Bundesverfassungsgerichtsurteil als Notlage definieren kann. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sowohl Bund und Länderregierungen das gerne tun möchten und manche es ja auch einfach tun. Ja, also
ja, die Notlage ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben.
Das ist ja eine Katastrophe. Ja? Das Saarland ruft die Notlage aus wegen des Ukraine-Kriegs. Ich habe jetzt nicht irgendwie aus den Nachrichten erfahren, dass da saarländische Bataillone irgendwo in der Ukraine kämpfen würden. Ja, also es ist absurd, was wir im Moment in diesen Diskussionen erleben. Und vor dem Hintergrund kann man nur froh sein, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine klare Grenze eingezogen hat. Was heißt das jetzt im Hinblick auf die Maßnahmen, die getroffen werden? Es sind vom Finanzvolumen her noch relativ geringfügige Maßnahmen. Also vom Finanzvolumen sind ja keine 17 Milliarden, wie es ursprünglich mal hieß, die da eingespart werden müssen im Haushalt. Einfach auch deswegen, weil aus dem letzten Jahr, aus 23, noch 6 Milliarden übrig sind von Mitteln, die überhaupt nicht abgerufen worden sind. Und das erleichtert ja schon ungeheuer viel. Also sowohl die Hilfen für das Ahrtal in diesem Jahr, die 2,7 Milliarden, als auch sonstige Beträge, die jetzt in geringerem Maße im Haushalt zu Buche schlagen. Also beispielsweise das Nachlagern des Agrardiesel, die Tatsache, dass es 25 erst kommt. Das könnte man ja meinen, das reißt eine Lücke. Es reißt keine Lücke, weil offensichtlich ja noch genügend Reste da sind, um das zu kompensieren. Und die Belastung für die deutsche Wirtschaft insgesamt durch diese Maßnahmen bleibt relativ gering. Ja, das ist das Erste, was man feststellen muss. Was ist die Belastung für die Bauern, weil du sagst, es ist so viel? Naja, die kriegen aber auch wahnsinnig viele Subventionen. Also ich weiß nicht genau, wo das Durchschnittseinkommen der Bauern in Deutschland liegt. Das meine Kenntnis ist, das liegt irgendwo zwischen 80.000 und 90.000 Euro Jahreseinkommen.
Das variiert natürlich sehr, muss man sagen. Die haben natürlich ein sehr fluktuierendes Einkommen. Die hatten jetzt in den letzten Jahren, stimmen diese Größenordnung, die hatten aber auch schon schlechtere Jahre natürlich.
Die hatten auch schlechtere Jahre. Und da muss man sich fragen, ist das vielleicht nötig, hier eine bessere Glättung über die Zeit herbeizuführen? So wie wir es ja bei der Unternehmensbesteuerung auch haben wollen, im Sinne von Verlustvor- und Rückträgen und Ähnlichem. Und Gewinnklettung über die Jahre. Da gibt's ja auch Modelle aus der Vergangenheit, die für die Landwirtschaft angewendet worden sind und die wir jetzt akut seit wenigen Jahren erst nicht mehr anwenden. Also da kann man schon was machen. Es geht mir aber gar nicht so sehr um die Gewinne. Jetzt einfach nur mal das Einkommen, weil du sagst, die variieren sehr. Die Variation ist schon weniger als in der Bevölkerung insgesamt. Also die Einkommensungleichheit unter den Bauern ist geringer als die Einkommensungleichheit in der Bevölkerung. Und wenn man die Hälfte dieses Durchschnittseinkommens an Subventionen bekommt, ja, dann muss man eben auch entsprechende Subventionskürzungen an verschiedenen Stellen hinnehmen. Ja. Ich kann verstehen, dass jemand die Errungenschaften der Vergangenheit, die man politisch durchgesetzt hat, nicht ohne weiteres aufgeben möchte. Ich finde es auch richtig, dass man sein Demonstrationsrecht wahrnimmt. Die Auswüchse, die es mal zwischendurch gegeben hat, hinsichtlich der Fähre von Robert Habeck, das war wohl was Einmaliges. Ansonsten laufen ja diese Proteste sehr friedlich und diszipliniert ab. Ja, sogar so diszipliniert, dass man sagen muss, es ist jetzt übertrieben zu sagen, diese Demonstrationen seien schon, würden uns in Zustände der Republik bringen, wie es irgendwie mal in früheren Zeiten gegeben hat. Da sind wir weit weg davon. Also die Demonstrationen der Gewerkschaftsseite gegen die Arbeitsmarktreformen von Schröder waren deutlich intensiver. Und da will ich nicht noch weiter zurückgehen. Wir hatten schon auch noch andere Demonstrationen in Deutschland, die viel, viel gewaltiger dahergekommen sind als dieses. Also ich will jetzt nicht sagen, jetzt macht noch ein bisschen mehr. Ich will damit nur sagen, das ist eine ganz normale Demonstration. Und da muss man als Regierung auch mal in der Lage sein, zu stehen und die Maßnahmen, die man ergriffen hat, durchzuhalten, nicht mehr weiter nachzugeben und jetzt nicht zu meinen, dass man die Bauern überkompensiert für das, was es an Reduktion an Subventionen durch den Agrardiesel gibt.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Vielleicht zwei Punkte. Also zum einen denke ich auch, man sollte jetzt bei den Demos wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja, also wenn ich mir das mal angucke, wie eine typische Demonstration von Landwirten sich in Frankreich vollzieht, ja, dann würde ich sagen, dann sind das hier sehr zivilisierte Verhältnisse. Und dass man mal ein bisschen kräftige Rhetorik wählt, klar, ich meine, das ist auf so einer Demo, glaube ich, das wäre irgendwie seltsam. Ja, das ist ja kein Kamingespräch. Also von daher, diese Aufgeregtheit über die Demonstration, die scheint mir ein bisschen seltsam zu sein, muss ich sagen. Ja, der zweite Punkt ist, ich glaube, warum die Landwirte, du hast völlig recht in dem Sinne, dass man sagt, pass auf, diese, je nachdem, das variiert natürlich, wie stark das so einen einzelnen Betrieb trifft. Ja, einige verbrauchen relativ viel Diesel, dann sind die viel stärker betroffen. Ja, da können das auch mal 10.000 Euro sein, die fehlen. Andere, die benutzen gar nicht so viel landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Sozusagen, da trifft das sie sehr wenig. Und die Gewinne waren sehr hoch. Die waren sogar deutlich noch über 80.000, 90.000, also im letzten Jahr waren sie bei 115.000 im Durchschnitt über alle Betriebe. Das ist natürlich sozusagen, da ist eine große Bandbreite drin. Aber ich glaube, was die Landwirte so gestört hat, ist nicht, dass viele sagen, 4.000 Euro können wir nicht verkraften oder sowas, die es dann im Durchschnitt wären, die gekürzt worden wären, sondern dass sie nicht gesehen haben, dass bei anderen Teilen der Bevölkerung ähnliche Einschnitte vorgenommen werden oder sogar im Gegenteil, die sogar noch mehr bekommen als früher. Und ich glaube, das löst das Störgefühl aus. Nicht, dass wenn die sagen würden, pass auf, im Durchschnitt trifft das jeden um, sagen wir, 2-3% seines Einkommens, ja, die dann irgendwo weg sind, ja, dann glaube ich nicht, dass das im gleichen Maße explodiert wäre, wie jetzt, wo man den Eindruck so ein bisschen hatte, wir haben uns eine Gruppe rausgenommen, da langen wir besonders zu und bei anderen legen wir noch einen Schnaps oben drauf.
Da will ich ein bisschen gegenhalten, Justus. Also zum einen ist es völlig richtig, dass wir ja eine Variation haben in den Einkommen und eine Variation in der Betroffenheit. Also wir haben ja irgendwann noch mal im Hinblick auf den Agrardiesel, ähnlich wie die Bundesregierung, die falsche Einschätzung getroffen, dass man da 24 schon was kürzen kann und dass das die kleinen Betriebe eigentlich gar nicht so trifft. Jetzt wissen wir ja, dass es nachgelagert besteuert ist und es die kleinen Betriebe genauso betrifft wie die großen, also zumindest aber in der Höhe vielleicht sogar noch ein bisschen stärker betreffen kann, gegeben deren Finanzsituation. Also dafür haben wir ja auch Verständnis. Der Punkt ist aber doch auch, wenn du jetzt noch mehr Gruppen drin hast, dann würde Herr Ruckwied bei seiner Rede nicht nur sagen können, hier vor mir stehen die Landwirtinnen und Landwirte und der Gartenbau und das Gastgewerbe und die Lkw-Fahrer, dann kämen nochmal andere dazu, die zu mobilisieren wären. Ich glaube, dass einfach nur auf die Landwirtschaft bezogen, viele Bauern, Bäuerinnen, die Nase voll haben von den Regulierungen, die in den vergangenen Jahren auferlegt worden sind. Und was wir, wenn man da tiefer reingeht, feststellen, das ist in Deutschland mittlerweile der Fall, nicht so stark im Maße wie in anderen Staaten, aber dort finden wir das auch, nämlich einen größeren Gegensatz zwischen Stadt und Land. Diese Bundesregierung repräsentiert in größerem Maße städtische Milieus. Sowohl die Sozialdemokraten, so wie sie sich heute verstehen, nicht mehr die normale Arbeiterschaft, die wählt ja häufig genug AfD oder Linke.
Die normale Arbeiterschaft, die gibt's ja in dem Sinne nicht mehr. Der klassische Industriearbeiter, der wenig verdient, der existiert nicht mehr. Der klassische Industriearbeiter ist heute ein Besserverdienender, muss man sagen, in weiten Teilen zumindest.
Ja, und das sind natürlich auch nochmal einige, die der SPD die Stange halten. Aber es ist schon in stärkerem Maße eine Repräsentation der städtischen Milieus. Für die Grünen gilt das eindeutig, für die FDP, da spielt schon auch noch der Mittelstand eine größere Rolle, der ja auch auf dem flachen Land unterwegs ist. Aber trotzdem ist es eine Konzentration in die Städte. Um da noch mal ein schärferes Beispiel zu nehmen, in den USA ist das noch viel, viel stärker ausgeprägt. Also wenn man sich die großen Ballungszentren an der Ost- und Westküste anschaut, wo die Demokraten in den USA massiv gewählt werden und sich anschaut, was auf dem flachen Land passiert, im mittleren Westen, jetzt in Iowa, da sieht man die Gegensätze, die da hervorbrechen. Und das ist eben auch in Deutschland der Fall. Was man sieht aus diesen städtischen Milieus heraus, die Politik, die da getrieben wird, ist eine Politik, mit denen können die Bauern und andere Menschen, die im ländlichen Raum leben, nicht mehr viel anfangen. Ja, die Düngemittelverordnung, die Diskussionen ums Tierwohl und dafür notwendige Investitionen, das ist für die Bauern schwer zu verkraften. Und dann kommt eben jetzt die Streichung einer Subvention noch oben drauf.
Ja, ich glaube, da hast du insofern recht, dass ja natürlich sozusagen immer wieder neue Ideen entwickelt werden, wie denn Landwirtschaft am besten betrieben werden sollte bei uns. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man selber Landwirt ist, dann ist man irgendwann genervt, dass andere Leute immer Ideen haben, wie man denn bitte seinen Betrieb führen sollte. Aber so ganz fremd ist das nicht. Das haben wir auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen. Man lebt eben in einem, sag mal, in einem Ordnungsrahmen in gewisser Weise. Was hinzukommt, ist natürlich, man hat den Bauern das immer schmackhaft gemacht, den Landwirten, indem man gesagt hat, pass auf, wir wollen eigentlich, dass ihr die Abstände im Schweinestall vergrößert, etc., etc., aber wir geben euch auch was dafür und hat denen dann sozusagen dafür Geld in die Hand gedrückt. Ja, und jetzt ist natürlich, man sagt, wir geben euch auch was dafür und dann sagt man, pass auf, war an anderer Stelle, nehmen wir es euch jetzt auch wieder weg. Kommen die sich so ein bisschen veräppelt vor, um das freundlicher jetzt auszudrücken. Ja, dass man einfach sagt, sozusagen der Deal wird irgendwie nicht eingehalten gefühlt. Hm. Ja.
Und weil auch schon das Stichwort Tierwohl gefallen ist, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat ja einen weiteren Kompromiss ins Spiel gebracht, die Einführung der schon lange diskutierten Tierwohlabgabe. Das wäre so eine Art Bauern-Soli-Steuer von rund 35 Euro pro Jahr für jeden Einzelnen an der Supermarktkasse, was dann 3 bis 4 Milliarden Euro insgesamt bringen würde. Was halten Sie davon, Herr Feld?
Naja, das gehört so in die Kategorie. Jetzt führen wir eine Abgabe im Sinne des Kohlepfennigs ein, um bessere Subventionen an die Landwirtschaft zahlen zu können. Ich halte davon nichts. Also das Steuersystem immer weiter aufzufächern in Richtung Lenkungsbesteuerung ist problematisch. Ja? Ich würde schon lieber bei allgemeinen Steuern bleiben und dann fragen, welche Erleichterung können wir eigentlich insgesamt für die Bevölkerung über die Steuerseite erreichen?
Ich bin ein größerer Freund von Lenkungssteuern, muss ich zugeben. Ich könnte mich mit diversen Steuern durchaus anfreunden, wenn die irgendwie einen guten Grund haben und ich glaube, sozusagen irgendwelche Externalitäten dadurch eingepreist werden. In gewisser Weise. Ob Tierwohl jetzt eine Externalität ist, nochmal eine Sonderdebatte. Aber letztendlich glaube ich nicht, dass das die Situation der Landwirte unbedingt nachhaltig verbessern wird. Denn wenn ihr sagen, wir wollen jetzt, dass ihr tatsächlich etwa eure Ställe umbaut oder die Hühner mehr Quadratmeter zum Auslauf brauchen etc. etc. Oder ein größerer Teil eures Futters selbst angebaut werden muss und alle möglichen Ideen, die es so gibt, dann ist das ja mit Kosten für die Landwirte verbunden. Ja, das ist ja nicht so, dass sie dann sagen, jetzt haben wir nur zusätzliches Geld, sondern die müssen ja eine Gegenleistung dafür bringen, die Kosten verursacht. Also ob dann überhaupt am Ende für die irgendwie das positiven Einkommenseffekt netto erbringt, das ist ja gar nicht klar. Ja, weil ich sage ja, ihr kriegt ja nicht eine Tierwohlabgabe für umsonst. Ja, da wird erwartet, dass ihr irgendwelche kostentreibenden Maßnahmen dafür auf euch nimmt. Also von daher würde ich sagen, ist das eine Diskussion, die prinzipiell nicht die Situation der Landwirte verbessert, aus meiner Sicht.
Also der liberale Justus Haukapp ist dann doch ein Konstruktivist, das kann man nicht anders sagen. Ja, also ein Sozialliberaler, mehr will ich dazu jetzt eigentlich gar nichts mehr sagen.
Ich habe ja auch schon mal gehört, dass du angeblich für eine CO2-Abgabe wärst. Das ist ja nichts anderes als eine Lenkungssteuer, Lars. Oder verabschiedest du dich jetzt auch aus dieser Gedankenwelt?
Aus dem Gedanken entferne ich mich nicht, aber wir müssen ja doch wirklich mit Externalitäten zu tun haben, die nennenswert sind.
Ja, es gibt auch noch das Argument der Remse-Besteuerung, muss ich dir alles nicht erklären. Ja, wir haben auch eine Tabaksteuer, die scheint mir auch gar nicht so unsinnig zu sein.
Ja, aber warten Sie mal kurz, mir müssen Sie es erklären. Was sind nochmal gleich Remse-Steuern?
Remse-Steuer heißt, da wo die Leute besonders schwer haben, sozusagen auf das Produkt zu verzichten, da greift man den besonders tief in die Tasche. Ja, und das ist für den Staat relativ effizient, weil er dann relativ simpel Einnahmen generieren kann. Und ich würde sagen, die Mineralölsteuer und die Tabaksteuer, das sind eigentlich Arten von Remse-Steuern. Ich wäre auch für eine Cannabis-Steuer übrigens. Ja, dann hätten wir noch eine Sondersteuer, Lars.
Ja, also ich finde auch diese ganzen Sündensteuern, die in der Vergangenheit so, sie werden ja in der Literatur auch so genannt, die in der Vergangenheit eingeführt worden sind, das ist super. Also alles, was den Menschen Spaß macht, besteuern wir noch ein bisschen höher. Super.
Nee, wir führen jetzt ja erstmal nichts Neues ein, sondern schauen mal noch auf die Rolle des deutschen Einzelhandels. Es ist ja die Rede davon, dass Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland fast schon kartellmäßig die Lebensmittelpreise bestimmen würden. Und Fakt ist, die gehören zu den niedrigsten in der gesamten EU. Von den Agrarbetrieben heißt es, sie konnten und können steigende Preise deshalb nicht weitergeben. Herr Haukapp, haben wir da nicht ein Wettbewerbsproblem oder ist das alles zu simpel gedacht?
Das ist eine, sag mal, theoretisch interessante Betrachtung, die praktisch falsch ist. Die meisten Preise für Nahrungsmittel werden nicht auf lokalen oder regionalen, auch nicht auf nationalen Märkten gemacht, sondern letztendlich international determiniert an verschiedenen Warenbörsen. Wir haben das immer wieder mitgekriegt, auch in jüngerer Zeit. Ja, als China einen Importstopp verhängt hat für Schweinefleisch aus Deutschland wegen der afrikanischen Schweinepest, die sich dann bei uns in, über Brandenburg letztendlich ausbreitete, sind die Schweinepreise in den Keller gerauscht. Das hatte nur mit dem Nachfragedrop aus China zu tun. Wir haben gesehen, wie die Situation in Russland und der Ukraine die Getreidepreise beeinflusst hat. Wir sehen das auf vielen anderen Märkten. Milchprodukte, nehmen wir die mal exemplarisch. Die Hälfte der deutschen Milchprodukte wird exportiert. Das heißt also, die Landwirte sind gut, oder das machen die Molkereien faktisch, aber sind gut im Export. Ja, das heißt also, wenn irgendeiner im Ausland mehr zahlen würde, würden die sofort exportieren. Umgekehrt ist es aber auch die Supermärkte. Gehen Sie durch einen deutschen Supermarkt, irische Butter, ja, Milchprodukte von Arla, also aus Dänemark im Wesentlichen, überall in deutschen Regalen verfügbar. Ja, das heißt also, wenn die deutschen Landwirte sagen wollten, wir wollen jetzt viel mehr haben, ja, dann würden die Verbraucher offensichtlich auch gerne irische Butter und dänische Milch trinken. Scheinen die kein Problem damit zu haben. Auch mit italienischem und französischem Käse haben die kein Problem. Da steckt natürlich italienische und französische Milch drin und keine deutsche, typischerweise. Ja, das heißt also, das sind mindestens mal europaweite Märkte. Vom Schweinefleisch wird die Hälfte exportiert aus Deutschland. Das heißt also, auch der Schweinepreis, der übrigens seit Mai 2020 auf Rekordniveau verharrt, mehr oder weniger bei über 2 Euro das Kilo Schlachtfleisch, der wird durch internationale Trends determiniert und nicht durch den deutschen Lebensmittelhandel. Wenn man glaubt, sozusagen Edeka könnte den internationalen Milchpreis beeinflussen, ja, dann ist das eine völlig falsche Vorstellung. Ja, Edeka ist im internationalen Milchmarkt verschwindend gering. Und die Vorstellung, die könnten doch einfach selektiv den deutschen Landwirten mal mehr zahlen, das können die versuchen, tun die auch in Teilen. Aber das muss sich beim Kunden wiederfinden. Und wir sehen, die Landwirte haben natürlich eine Chance. Insofern, wenn man sagt, der Trend bei manchen Kunden geht hin zu stärker regionalen Produkten. Wir wollen gerne Produkte aus der Region. Das ist eine Chance, weil da können die Supermärkte natürlich nicht sagen, ich stelle aber die dänische Milch ins Regal, weil die kommt dann eben nicht aus der Region, wenn es nicht gerade in Flensburg ist. Ja, also das heißt, wenn die Präferenzen der Konsumenten sich so entwickeln, dass sie sagen, wir wollen gerne Dinge aus der Nachbarschaft konsumieren, dann habe ich auch eine Chance, da ein bisschen mehr für zu verlangen. Ja, aber wenn die Kunden sagen, auch gerade in Zeiten von Inflation, ja, wir müssen aufs Geld achten, wir nehmen das, was günstig ist, wir nehmen den Käse aus Holland, dann können die Supermärkte nichts wenig dran machen. Und vielleicht noch ein Wort, die Preise in Deutschland sind super gering und das hat vor allem mit der extrem starken Rolle der Discounter im deutschen Lebensmittelhandel zu tun. In Deutschland haben wir einen Anteil von über 40% Discount im Lebensmittelhandel und Aldi und Co. ziehen die Preise systematisch nach unten. Ja, die Vollsortimenter, die sogenannten Edeka, Rewe, Kaufland und so weiter, versuchen mit ihren Eigenmarken dagegen zu halten. Ja, mit den Produkten, auf denen dann nur Ja und sowas steht, letztendlich zu Aldi Konkurrenz zu machen. Und dadurch, dass sie dann wiederum auf ihre Ja-Milch, sag ich mal, im Regal haben, können sie natürlich auch die Preise für die Bärenmarke nicht unendlich hochsetzen, weil dann greifen die Leute zu Ja-Milch und wenn sie sich Ja-Milch greifen, dann kaufen sie das Ganze bei Aldi möglicherweise. Ja, oder Lidl oder Penny oder was weiß ich wo. Diese intensiven Wettbewerb, den wir im Lebensmittel haben, der macht eigentlich, führt dazu, dass man nicht einfach jede Preiserhöhung akzeptieren kann. Im Gegenteil wäre es so, hätten wir da keinen intensiven Wettbewerb, dann könnte man viel leichter sagen, komm, ja, wir können auch ein bisschen mehr zahlen, wir können das einfach mehr oder weniger durchreichen, die Konsumenten kaufen ja so oder so bei uns.
Ja, aber was das natürlich auch zeigt, diese Diskussion, Justus, ist so dieses Drehen um das eigene Gärtchen. Also die Nabelschau der Deutschen ist schon sehr stark ausgeprägt. Ja, man guckt nur noch nach innen, nicht mehr nach außen, stellt gar nicht mehr richtig fest, was international alles so passiert. Es sei denn, es sind große Katastrophen wie in Gaza oder in der Ukraine. Aber ansonsten, ja, sind die Diskussionen hierzulande wirklich im Klein-Klein auf das Innenpolitische und damit eben auch auf die finanzpolitischen Themen, die innenpolitisch eine Rolle spielen, konzentriert. Ja, also die Linke im Bundestag hat genau diesen Vorschlag gemacht, den wir eben von Frau Müller gehört haben. Also dann, damit die Bauern mehr verdienen, muss man halt einfach den großen Discountern sagen, sie sollen mehr zahlen. Dass da ein Weltmarktpreis dahinter steht, wissen die meisten nicht. Wir beide werden ja immer wieder gefragt, warum wir auf Twitter die Schweinepreise twittern und verbreiten und retweeten, um auch ein bisschen zu sensibilisieren für diese internationale Dimension von allem. Die Tatsache, dass die Bauern die letzten paar Jahre mehr verdient haben und deutlich höhere Gewinne realisiert haben, hat damit zu tun, dass die Nahrungsmittelpreise so stark nach oben gegangen sind. Das ist ein Inflationsphänomen, aber es hat halt auch diese strukturellen Elemente, die du genannt hast. Ukraine-Krieg, Getreidepreise gehen hoch, ja, und so weiter. Also ich glaube, dass wir auch mal noch mal ein bisschen von unseren nationalen Sorgen zurücktreten müssen.
Mir scheint das sogar ein größeres Phänomen zu sein. Ja, so in jüngerer Zeit hat sich mir der Eindruck aufgedrängt, dass in der Politik es immer beliebter wird, sagen wir mal, die Wirtschaft zum Schuldigen zu erklären. Ja, wenn es den Landwirten nicht gut genug geht, ja, wegen einer im Grunde verfehlten Landwirtschaftspolitik, muss man sagen, die zu einer systematischen Überproduktion führt, dann sucht man irgendeinen anderen Schuldigen. Ja, es ist jetzt der Lebensmittelhandel. Die Inflation, ja, da hatten wir auch diese witzige Debatte. Die Inflation ist nicht durch Geldpolitik verursacht, sondern durch die Gier der Unternehmen. Ja, die sind jetzt schuld an der Inflation. Diese ganze Tendenz, dass man immer sagt, eigentlich Aufgaben des Staates werden in gewisser Weise privatisiert, will ich mal sagen. Ja, das sehen wir schon lange. Wir sehen sozusagen die Einführung des Mindestlohns war eigentlich schon so eine Idee, dass man sagt, für Sozialpolitik war früher der Staat zuständig. Jetzt sagen wir, es ist Aufgabe der Unternehmen, ja, dafür zu sorgen, dass die Leute genug verdienen. Das ganze Lieferkettengesetz, wenn wir sagen, Einhaltung von Menschenrechten, da hätte man gesagt, das ist eine Frage der Außenpolitik und so weiter, ist jetzt Aufgabe der Unternehmen. Ja, also man immer mehr sozusagen sagt man, eigentlich muss die Wirtschaft sich um das kümmern, was eigentlich mal Politik war. Ja, das ist natürlich angenehm, weil man als Politikerin und Politiker dann nur noch durch die Welt laufen kann und sozusagen die schönen Dinge erledigen kann, Subventionen zu verteilen, ja, und Leuten Gefallen zu tun. Ja, aber das, ich weiß nicht, mir drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass das so ein größeres Phänomen ist tatsächlich, dass man immer sagt, schuld sind nicht wir. Ja, die Politik kann nichts dafür, andere sind schuld.
Ich muss da nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen, auf diese beispielhaft dänischen und irischen Milchprodukte. Das sind ja nun keine Billiglohnländer. Die Netto- und Bruttolöhne liegen in beiden Ländern höher als in Deutschland. Warum können auch solche Länder billiger anbieten?
Das hat vielfältige Gründe, aber natürlich muss man sagen, ich mag das auch damit zusammenhängen, dass in anderen Ländern teils auch anders subventioniert wird. Aber natürlich haben die auch teilweise einfach effizientere Betriebe. Ja, ich meine, Irland bietet sich vielleicht auch besonders für die Milchwirtschaft an, muss man sagen, von der ganzen Geografie etc. Ja, das ist vielleicht in den Alpen einfach weniger einfach, ja, Milchwirtschaft zu betreiben. Ja, und dann kommen ganz natürlich Kostenunterschiede in der Produktion zustande. In Teilen mag es auch nochmal, stimmt, auch eine großzügigere Subventionierung in anderen Ländern geben. Gibt aber auch, wenn wir uns mal zum Beispiel den Agrardiesel angucken, ja, in Niederlanden zahlen die Landwirte den normalen Dieselpreis. Ja, die haben keine Subvention für Agrardiesel. Es ist also keineswegs so, dass man sagt, das liegt nur daran, dass sie woanders stärker subventioniert werden. Man muss sich ja prinzipiell die Frage stellen, in einem Hochindustrieland wie Deutschland, haben wir da eigentlich wirklich komparative Vorteile in weiten Teilen der Landwirtschaft? Ja, oder hat man die wirklich vielleicht in anderen Teilen der Welt?
Ja, aber da sind wir ja auch runtergegangen, Justus. Also dieses sogenannte Höfesterben ist ja schon auch ein Strukturwandel, der stattfindet aufgrund dieser Erkenntnis. Ja, dass da die Nachfolger häufig für die Höfe, für den landwirtschaftlichen Betrieb nicht zur Verfügung stehen, hat damit zu tun, dass die Nachfolger und Nachfolgerinnen eben auch sehen, in anderen Branchen können sie deutlich besser und bequemer mehr Geld verdienen. Ja, also
das ist in der Tat so, denn mein Opa hatte selber auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb und einen relativ großen Bauernhof. Ja, und die Generation meiner Eltern hat dann beschlossen, dass sie was anderes machen mit ihrem Leben. Aber die Flächen werden nach wie vor bewirtschaftet. Also diese irrige Vorstellung, dass dann die Flächen brach rumliegen, das ist natürlich Quatsch. Natürlich werden die verpachtet oder verkauft.
Ja, und dadurch haben wir auch eine gewisse Konzentration, die stattfindet, aber nicht in dem Sinne, dass es wettbewerbsrechtlich oder wettbewerbspolitisch relevant wäre. Noch auf Ihre Frage hin, Frau Müller, es ist natürlich schon auch so, dass das, was Justus eben als Wettbewerb zwischen den Supermärkten beschreibt, in den Supermarktketten beschrieben hat, das ist in Deutschland schon ein sehr, sehr intensiver Wettbewerb, der stärker über Aldi und Lidl gekommen ist und länger andauert. Aldi und Lidl spielen in Frankreich eine geringere Rolle, auch wenn sie da jetzt seit einigen Jahren ja doch sehr gut Fuß gefasst haben. Aber trotzdem, ja, hat deutlich länger gedauert und die Bedeutung ist immer noch geringer als die der anderen Supermarktketten, Carrefour und so weiter. Ja. Und das ist in anderen europäischen Ländern ebenso. Ich würde sogar sagen, in Italien haben unsere Discounter noch weniger Marktanteile gewonnen. Und von daher ist eben der Wettbewerb in den anderen europäischen Staaten dort auf der Stufe des Einzelhandels dann eben auch weniger intensiv. Ja, und das sorgt auch für andere Margen und dahingehend auch für andere Preise.
Es hat den Teil noch mit den Präferenzen zu tun. Ja, das sieht man sehr schön. In Frankreich gibt es irgendwie 12 verschiedene Klassifikationen von Hähnchen, zum Beispiel oder Hühnern, sozusagen, oder Hühnerfleisch. Ja, wir haben da nicht so eine ausgeprägte Differenzierung in Deutschland und sind weniger Feinschmecker, zugegebenermaßen. Ja, und sozusagen dieses Aldi-Konzept, sozusagen von jedem Produkt gibt es nur eins. Im Wesentlichen, ja, stimmt nicht so ganz, ja. Der kommt in Ländern, wo man ein stärkeres Interesse an Differenzierung hat, nicht ganz so einfach rüber. In Italien wiederum ist das Problem eher die wirklich sehr, sehr intensive Regulierung der Flächen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Es gibt auch fast keine Hypermarchés oder ähnlichen großen Supermärkten auf der grünen Wiese. Das ist in Italien alles, also letztendlich ist es sehr schwer, große Flächen aufzubauen. Man hat da sehr kleinflächige Supermärkte, nur Lidl und Aldi haben sich immer sehr schwer getan. Versuchen das immer wieder mal doch in den Markt Fuß zu fassen, ist aber ein extrem regulierter Markt. Aber wenn man andere guckt, UK etwa, da hat Aldi, haben die Discounter ganz gut Fuß gefasst und auch die Preise schon ein Stück weit runtergezogen in den Märkten. USA, Australien, ja, gibt es ganz interessante Beobachtungen, dass da tatsächlich der Markteintritt erfolgreicher ist zumindest und das auch Preiswirkungen dann hat.
Okay, aber auch da nochmal einen Sprung zurück. Sie sagten vorhin, verkürzt formuliert, vielleicht müssen wir in Deutschland einsehen, dass Landwirtschaft in anderen Ländern nun mal besser angesiedelt ist aus Kostengründen. Mich erinnert das an die Diskussion um den Industriestrompreis. Auch da haben Sie ja letztlich knallhart gesagt, wir müssen uns vielleicht von gewissen Unternehmungen ebenfalls aus Kostengründen verabschieden. Nur, was wollen wir denn sonst machen? Irgendwie verabschieden wir uns gefühlt nur und begrüßen irgendwie nichts Neues.
Ja, das führt mich fast zu dem, was für mich der Aufreger der vergangenen 2 Wochen war. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat, aber in Fulda hat diese lokale Supermarktkette Tegut, ich weiß nicht, ob die Ihnen was sagt, ein kleinerer Player im Supermarkt, die hatten ja beschlossen, dass sie einen, ich sag mal, etwas überdimensionierten Automaten aufstellen, einen begehbaren Eisenbahn, so einen umgebauten Waggon letztendlich, wo Leute auch am Wochenende einkaufen können, völlig ohne Personal. Ja, das heißt also, der wird irgendwie vor dem Wochenende befüllt. Sonntags können die Leute da rumlaufen, alles elektronisch, neue Systeme. Ja, man wird erfasst sozusagen und die haben das ausprobiert. Die hatten 39 von diesen Automaten. Was wurde jetzt entschieden, ja, gerichtlich? Sonntags müssen diese Automaten zugemacht werden, auch wenn da 0 Personal arbeitet. 0. Ja, warum? Ladenöffnungszeiten in Deutschland. Ja, also es arbeiten 0 Personal, aber der Automat muss quasi am Sonntag abgestellt werden. Ja, und das ist sozusagen, was uns, glaube ich, behindert. Wenn wir sagen, alle, wo irgendeiner mal irgendwas Neues ausprobiert, sagen wir, das müssen wir jetzt schnell mal verbieten. Ja, das Ganze. Ja, ich meine, dann werden wir nicht weiterkommen. Ja, wenn wir, also, wir sagen, wo soll denn die Reise hingehen? Wir sagen, ja, alles, was Neues, wollen wir auf jeden Fall nicht machen. Ja, dann wird die Reise nirgendwo hingehen. Ja, dann werden wir stehen bleiben.
Wir haben in Freiburg am Hauptbahnhof einen so riesigen Automaten. Das heißt, man geht in einen Raum und überall stehen kleine Automaten, wo man alles Mögliche kaufen kann, ja, bis hin zu irgendwelcher Feinschmeckerei. Und die sind halt vom Ladenschluss nicht in gleichem Maße erfasst wie der separate Waggon von Tegut. Und da sieht man die Absurditäten dieser Regulierungen nochmal zusätzlich.
Und am Bahnhof darf ich sie ja aufstellen, die ganzen. Das ist ja auch noch absurd, ja, aber nicht außerhalb des Bahnhofs wiederum. Also wenn Sie fragen, was wollen wir machen, dann weiß ich, ja, das weiß ich auch nicht, was wir machen wollen. Ich habe den Eindruck, wir wollen gar nichts machen. Ja,
ja, ist aber irgendwie traurig.
Frau Müller, die allgemeine Antwort anhand dieser Illustration ist die, was machen wir da noch in Deutschland? Natürlich werden wir auch Landwirtschaft betreiben und wir haben weiterhin auch unsere starke Industrie, trotz nicht zustande kommens des Industriestrompreises. Aber jenseits dessen kommt es doch darauf an, dass wir die Bedingungen schaffen für Innovation, also für die Umsetzung von neuen Ideen in wirtschaftlichen Erfolg. Ja, und da behindern wir mit Regulierungen bis zum Anschlag mittlerweile. Es ist kaum mehr machbar. Es resultiert daraus ein Attentismus unter den Unternehmen, insbesondere bei den Mittelständlern, die ja nicht einfach ins Ausland gehen und schon gar nicht ihre Zelte hier wirklich physisch abbauen und woanders hingehen, sondern sie nehmen zum Teil Erweiterungsinvestitionen woanders vor oder sie investieren erstmal nicht, weil sie halt große Unsicherheit haben und in vielen Dimensionen, die wir hier schon diskutiert haben, Bürokratiekosten, Regulierung ist das eine, Steuern sind das andere, Energiepreise sind das dritte. Sie sehen keinerlei Fortschritt und bisher keinerlei Veränderung. Die politische Unsicherheit in diesem Land ist derzeit nicht nur höher als im Rest der Welt, ja, wo überall auch die geostrategischen Probleme eine Rolle spielen, sondern höher, als wir in der Finanzkrise oder in der Corona-Krise hatten. Und das muss die Bundesregierung ändern. Da kann sie schon etwas tun, indem sie politische Unsicherheiten reduziert.
Na gut, daran können wir dann in der nächsten Ausgabe anknüpfen. Lohnt sich's noch, kurz über Fußball zu reden, also in die Nachspielzeit zu gehen, oder verlängern wir zumindest hier die Winterpause?
Natürlich nicht. Der FC Bayern hat 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Was will ich mehr? Ja, also das Wochenende war nicht schlecht. Sieht ganz gut aus. Zweikampf um die Meisterschaft intensiviert sich. Wir werden dann wohl doch in Leverkusen gewinnen müssen, wenn das demnächst mal ansteht.
Ja, ich fand das ganz interessant. Es lief so ein Bild rum in den sozialen Medien, ja, mit einem zerknausten Thomas Müller, der dann feststellte, als Leverkusen, glaube ich, am vergangenen Wochenende das 1-0 in Augsburg in der 94. Minute oder ich weiß nicht mehr, wann es war, ja, dann doch noch das Siegtor geschossen hat, sozusagen darunter die Sprechblase war, sowas passiert doch eigentlich nur uns. Ja, also wenn Leverkusen jetzt auch noch Glück hat, dann wird es wirklich schwer, für die Bayern Meister zu werden.
Ja, und das in einer Zeit, in der diese Leverkusener Mannschaft ja aufgrund des Afrika- und Asien-Cups in größerem Maße auf Stammspieler und wichtige Spieler verzichten musste. Also insofern ist auch der Jubel dieser Mannschaft, so zum Ende in Augsburg noch zu gewinnen zu verstehen. Da ist ja regelrecht eruptiv ein positives Gefühl entladen worden bei den Leverkusenern, selbst bei dem sonst so nüchternen Trainer. Also von daher wird das noch ein interessantes Duell über den Rest der Saison werden.
Ja, und ansonsten haben wir ja noch die Handball-WM, die ja momentan doch einige mitnimmt, ne? Und ich fieber auch so ein bisschen, muss ich sagen, der Super Bowl entgegen. Die NFL gewinnt ja auch Freunde in Deutschland und bin gespannt und da wissen wir in 2 Wochen auch schon mehr.
Dann belassen wir es dabei für heute. Vielen Dank Ihnen beiden für die anregende und angeregte Diskussion und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir natürlich fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wir sind zurück am 1. Februar Wochenende.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wunderschönes Wochenende wünschen wir. Wunderschöne 2 Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Und bleiben Sie uns gewogen.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, genießen Sie die nächsten 2 Wochen, den Winter, auch wenn der Januar nicht ganz so leicht ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, in 2 Wochen wieder miteinander zu sprechen. Lieber Lars, liebe Frau Müller, bis dann, liebe Hörerinnen und Hörer.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.